Der Römerbrief, Teil 2. Wenn man so die Überschrift liest, die neue Gemeinschaft, kann einem Verschiedenstes durch den Kopf gehen, was damit gemeint ist. Ich möchte uns den Text einmal lesen, bevor wir in die einzelnen Punkte einsteigen. Römer 1 ab Vers 8. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetzte. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, euch zu besuchen. Nur stand dem jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern der griechischen Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Wir werden beten miteinander. Lieber Heiland Jesus Christus, wir werden dir danken für dein Wort auch heute Morgen. Und wir werden dir danken, dass du mit dem Heiligen Geist mitten unter uns bist. Uns das Herz willst auftun, dass wir dein Wort recht verstehen können. Amen. Ihr habt die Punkte in dem Heft vielleicht schon gesehen oder jetzt auch so hier vorne, so die drei, an denen ich versuchen möchte, den Text ein wenig aufzuschlüsseln. Gefestigt sein. Gefestigt auf einem Fundament stehen und das auch in der Fürbitte. Wenn ich mir überlege, was Paulus zuerst gemacht hat, gerade wenn man sich den Vers 8 anschaut, wo es heißt, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in der Welt spricht. Bei uns Christen ist es doch manches Mal so, dass wir sagen, ja, wir lieben die Gemeinde, wir lieben unsere Geschwister, aber mit dem, das stört mich gewaltig. Man macht Einschränkungen. Und dann geht man manchmal auch zu und sagt, darf ich dir in geschwisterlicher Liebe etwas sagen? Noch nie gehört? Noch nie erlebt? Paulus ist da anders. Eigentlich völlig ungewohnt für unser Denken, für unsere Ohren. Aber er ist so. Als erstes dankt er Gott für alle. Für alle Geschwister, so wie sie da sind, mit allen ihren Ecken und Kanten. Keine Einschränkung. Ich danke Gott, dass ihr da seid. Und diese dankende Haltung, die Paulus an den Tag legt, ist die Haltung, von der ich lernen möchte. Das ist die Haltung, von der wir alle lernen können und dürfen. Er fand bei den Römern ein Anliegen dafür, wofür er danken konnte. Und wir, müssen einfach nur umschauen. Wo finden wir Gründe zum Danken? Ich finde, es ist ein Riesendank für die Mitarbeiter, die wir hier in unserer Gemeinde haben. Die, wo sich jetzt für Kindergottesdienst, für Kinderhürti, für Putzdienst, für Fahrdienst, für alles Mögliche, für Musik, für Technik, für Begrüßung. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Einsetzen, das ist Grund zum Danken. Entschuldigung, Stefan, natürlich habe ich auch dich für die Jugi, für den Herzschlag mit einbezogen. Und ich glaube, das ist das, was ein Anliegen ist, möge Gott uns das Herz dafür geben, dass wir unsere Geschwister, unsere Mitmenschen mit einem dankenden Herz annehmen dürfen und dass wir mit dankendem Herz an sie denken. Paulus dankt Gott, dass man von dem Glauben der Römer in aller Welt spricht. Und das ist ein ermutigendes Lob. Denn einfach ausgedrückt heißt es, andere wurden durch den Glauben der Römer ermutigt. Andere haben gesehen, was in Rom passiert und haben gesehen, wie Gott am Wirken ist und sind selber durch dieses Wirken Gottes gestärkt worden. Sie haben vielleicht gesagt, ihr seid unser Vorbild im Glauben. Wenn wir von Glaubenserfahrungen hören, werden wir selber ermutigt. Und vielleicht sind auch gerade darum so Zeugnismomente wichtig. Zu sehen, zu hören, gerade wie Gott auch bei Stahls am Wirken ist. Wenn man Gott selber vielleicht nicht so erlebt, so sehen wir doch, dass er bei anderen am Wirken ist und wir sehen, Gott ist noch auf dem Plan. Von Glaubenstaten anderen erzählen, um uns gegenseitig zu stärken und zu ermutigen. Und eben nicht in aller Welt negativ über andere zu reden, weil das entmutigt und entkräftigt. Heutzutage kann eine Nachricht durch Internet sehr rasch in aller Welt bekannt werden. Im positiven und wie im negativen Sinne. Wer nutzt beispielsweise Facebook, um seinen Freunden von Glaubenserfahrungen zu erzählen? Wer nutzt es, um andere in ihrem Glauben zu ermutigen, wo vielleicht gerade geschwächt sind? Vers 9 und 10 schreibt Paulus, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sie es einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Paulus dachte ohne Unterlass, ohne Pause, ohne Unterbrechung an die Christen in Rom, von denen er persönlich noch nicht einen kennengelernt hatte. Und fleht für sie, dass er einmal die Gelegenheit haben würde, zu ihnen zu kommen. Ich denke an Eltern, die Kinder oder Großkinder weit weg haben, die viel an sie beten. Es gibt Eltern und Großeltern, die wirklich ohne Unterlass beten. Bei jeder Gelegenheit ihre Kinder, ihre Enkelkinder Gott darlegen und sagen, hilf du ihnen. Oder auch das MIP, das Moms in Prayer, was es in vielen Gegenden auch hier in Männedorf gibt. Eine Gruppe von Müttern, die sich regelmäßig trifft, um für ihre und andere Kinder zu beten, Fürbitte zu tun. Wir haben in unserem Herrn Jesus Christus einen, wie es heißt, der mit einem unaussprechlichen Seufzen für uns eintritt. Und viele Gemeinden sind durch so eine Fürbitte entstanden. Ich habe einmal schon ein bisschen länger her, von einer Freikirche in Heidelberg gelesen. Dort war es ein Koreaner, der auf Besuch war, der sich ein Stück weit in die Stadt verliebt hat, der Menschen kennengelernt hat, Bekanntschaft mit Christen gemacht hat und dann wirklich ohne Unterbrechung, ohne Unterlass für die Stadt und für die Gemeinschaft gebetet hat. Bei jeder Gelegenheit sandte er Geschenke, Briefe, Botschaften. Und die Gemeinde durfte wachsen und auch zu einer Segensquelle für Heidelberg werden. Wofür betest du ohne Unterlass? Mir persönlich ist nichts eingefallen, für mich jetzt. Klar, es gibt viele Anliegen, wo ich regelmäßig, wo ich viel für bete. Aber wirklich ohne Unterlass? Da muss ich mich leider an die eigene Nase nehmen. Die ganze Bibel ist voller Verheißungen, dass Gott unsere Bitten erhören will. Und letzten Endes sind wir geschaffen, um mit ihm zu beten, um mit ihm zu kommunizieren, auf ihn uns auszurichten. Er will unsere Gebete hören. Und er will uns am liebsten wirklich ohne Unterlass hören, dass wir ihm in den Ohren liegen, wie es an anderer Stelle heißt. Lasst uns ohne Unterlass in unserem Gebet an die Menschen denken, die Gottes Rettung noch brauchen. Lasst uns an die Geschwister denken, mit denen wir unterwegs sind, die vielleicht angefochten sind, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen. Unsere Geschwister hier in der Gemeinde, wir sind doch auch sowas wie Familienangehörige. Stehen wir miteinander und füreinander ein. Ich denke da zum Beispiel an das Hausbootlager vom letzten Jahr zurück. Wir waren eingeladen, wenn wir es wollten, wurden wir regelmäßig mit Gebetsanliegen versorgt und durften für die Teilnehmer, für die Mitarbeiter einstehen. Haben wir uns wirklich die Zeit genommen, regelmäßig für das Lager einzustehen? Oder war es so am Morgen, am Ende der stillen Zeit und danke, dass du fürs Hausbootlager durch Lurge, Amen. Ich glaube, dass in der Fürbitte eine riesengroße Chance liegt. Für uns ganz persönlich, für uns als Gemeinde und vielleicht auch für Menschen, die uns nicht ganz besonders nah am Herzen liegen. Ich habe die Erfahrung in Frutigen gemacht. Ich hatte in der Gemeindeleitung eine Person, eine Frau, mit der ich mich nicht verstanden habe. Und wo wir uns bei jeder Gelegenheit, ich will jetzt nicht sagen, in die Haare geraten sind. Aber es hätte knorzet. Im Mitarbeitergespräch mit meiner Divisionschefin habe ich das angesprochen und dann stellte sie mir eine einzige Frage. Durst du für Sonja beten? Und die Frage hat gesessen. Ich tat es nicht. Aber ich fing an. Am Anfang eher schwerfällig und auch, Herr, verändere diese Person. Aber ich durfte merken, dass sich die ganze Zusammenarbeit sehr entspannt hat. Und nach den 3 Jahren hatten wir ein ganz tolles Verhältnis und Zusammenarbeit miteinander. Und ich durfte erleben, das ist eine Zitat, ich habe es gefunden, ich habe nicht ausfindig machen können, wo es herkommt, aber der ein oder andere kennt es, das Gebet verändert mehr als die Situation. Das Gebet verändert dich. Und so war Paulus auch einer, der sich immer wieder verändert hat, weil er für andere eingestanden ist. Und er hatte eine Sehnsucht, nach Rom zu kommen. Mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde, durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Ich mag die Offenheit und die Ehrlichkeit von Paulus. Ich denke, es gibt viele Missionare, Apostel, Prediger, Pastoren, die sagen, ich weiß genau, was du brauchst und ich habe das. Und ich bin im Glauben gefestigt, ich bin stark und ich bin da. Paulus, ein Apostel, zu dem wir auch aufschauen, wo gesagt hat, und ich brauche euch. Ich brauche eure Fürbitte. Ich brauche eure Glaubenserfahrungen, um selber im Glauben gestärkt zu werden. Er kommt nicht, um von oben herab das Wort zu predigen, sondern er kommt, weil er einer von ihnen ist. Einer, der Jesus nachfolgt. Das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Wir sind Jünger, wir sind Nachfolger von Jesus. Und wir sind eingeladen, uns gegenseitig zu stärken. Die Christen in Rom hatten Glauben, von dem die ganze Welt sprechen konnte. Paulus wollte sie natürlich auch im Glauben stärken, denn Glauben kann durch verschiedenste Einflüsse gestärkt, aber eben auch geschwächt werden. Wenn man Glauben stärken will, mag man sich jetzt die Frage stellen, wie geht das? Wirkliches Patentrezept habe ich keins. Sorry. Aber Paulus war einer, der gesagt hat, mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Der Glaube kann durch geistliche Gabe gestärkt werden. Und geistliche Gabe ist, glaube ich, nichts anderes als das Evangelium, das Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das Wort Jesu. Paulus wollte ihnen das Wort von Jesus mitteilen. Und ihr Glaube sollte durch das Hören von dieser Botschaft gestärkt werden. Wie ist dein Glaube jetzt? Stark? Kräftig? Auf dem Fundament? Oder schwach? Vielleicht angefochten? Vielleicht zweifelnd? Wir können jeden Tag vom Glauben hören. Durch Hören, durch Lesen der Bibel, durch Acht haben auf Gottes Wort wird unser Glauben gestärkt. Und darum wollte Paulus zu den Römern gehen. Er wollte ihnen das Wort Gottes weitergeben und er wollte sie stärken. So wie wir das bei uns neben dem Gottesdienst auch in Hauskreisen, in den Zellgruppen machen können. Uns gegenseitig ermutigen, gerade in einem kleineren Rahmen, wo man vertrauter ist miteinander, wo man austauschen kann miteinander. Unterwegs sein, einander ermutigen, einander stärken, füreinander beten. Hören wir jeden Tag vom Glauben im Wort Gottes oder lesen wir jeden Tag davon? Und tauschen wir unseren Glauben durch Zeugnisse, durch Erfahrungen aus. Aber vermeiden wir, ungläubige Worte zu sprechen, wo man sagen kann, es kann nicht sein. Ermutigen durch wahre Erfahrungen und Stärken. Und wenn wir gestärkt sind, dürfen wir uns auch bewähren. Vers 13. Ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Es war kein spontaner Einfall von Paulus, oh, oh, ich mach mal Usug auf Rom, sondern er hatte sich vorbereitet und er hatte das lange geplant. weil er gehört hatte, was da in Rom passiert. Aber er wurde immer wieder gehindert. Die Apostelgeschichte berichtet uns, dass er 3 Missionsreisen gemacht hatte. Zuerst Kleinasien, bei der zweiten dann nach Europa und die dritte, wo er hauptsächlich in Ephesus blieb. Aber auch dort hat er eine mächtige geistliche Erweckung gesehen und er hat sich wirklich im Geist vorgenommen, ich muss nach Rom. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Manchmal, wenn man vor so einem Berg steht, dann sieht man nicht, was dahinter ist. In Frutigen, die Frauengruppe, das war der Heimbund, so hat sich der genannt, und wir haben einmal einen Ausflug auf die Niesen gemacht. Der Termin war lange, lange geplant. Und als dann der Tag kam, war es, gelinde gesagt, trübe. Also richtig Nebelsuppe. Und dann war die Frage, gehen wir nicht, das Geld ist schad, wenn man nichts sieht. Er hat gesagt, nein, wir gehen trotzdem. Und dann sind wir oben auf dem Niesen und sehen das. Hatten wir so nicht erwartet. Da überkommt er ein Heimatgefühl. Das war so ein grandioser Ausblick. Also man hatte wirklich das Gefühl, man könnte da über die Wolken laufen. Es hat keiner ausprobiert. Wenn wir den Gipfel eines Berges erreichen, dann sehen wir weiter. Dann sehen wir anders. Und beim Paulus war es auch so, dass je weiter er unterwegs war, auf Reisen war, Erweckungen gesehen hat, er auch weiter sah. Er sah eine Vision, eine geistliche Erweckung in Ephesus und die hat Rom erreicht und von da kann es weitergehen. Und er hat erkannt, dass Gott ihn nach Rom senden wollte, um auch dort Frucht zu schaffen, wie unter anderen Heiden. Die Frucht, die er in Ephesus erlebt hat, die Menschen veränderte, wo Zauberbücher verbrannt worden sind, dass andere Frucht hervorgebracht haben, Glauben, zum Glauben gekommen sind, das wollte er auch in Rom erleben. Er wollte es dort weitergeben. Frucht bringen, sagt man ja manchmal auch zu uns Christen. Wir müssen Früchte hervorbringen. An ihren Früchten wird man sie erkennen. Ich glaube, Frucht bringen ist nicht unsere erste Pflicht. Die erste Pflicht, die wir als Christen haben, ist, bei Jesus zu bleiben. In Johannes 15 sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder einige Verse weiter, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Meine erste Aufgabe als Christ ist es, in der Beziehung zu Jesus zu bleiben. Diese Beziehung zu pflegen. Mit ihm unterwegs zu sein. Ja, es stimmt. Wir lesen in der Bibel auch eine ausdrückliche Warnung, wer keine Frucht bringt, der wird entfernt. Wie ein Baum, der keine Frucht bringt, umgehauen wird. Dementsprechend ist unser Auftrag als Christ auch, Frucht zu bringen. Aber eben als zweites. Bleibt in ihm, bleiben wir in Jesus, das ist das Erste. Und in der Verbindung mit ihm sind wir dann auch in der Lage, Früchte zu bringen. Die Frucht, und das ist das Gute, vielleicht auch Eigenartige daran, dass ich persönlich nicht sehr viel tun kann, dass sie wächst. Ich kann einen Samen in die Erde legen. Ich kann begießen. Aber das Wachstum und Gedeihen schenkt Gott. Paulus wollte nach Rom und weitergeben. Er schreibt in Vers 14 und 15, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen, darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, euch auch in Rom das Evangelium zu predigen. Paulus wusste, dass er sehr, sehr viel erhalten hat von Gott. Eigentlich alles. Und dass er ein Schuldner der anderen Menschen war, ihnen das Evangelium weitergeben zu müssen. Aus Unwissenheit hatte er früher die Gemeinde Jesu verfolgt. Aus Selbstgerechtigkeit hatte er gesetzlose Menschen verachtet. Aber er ist Jesus begegnet. Er ist dem begegnet, der für ihn am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist und der sein Leben von Grund auf an verändert hat. Er wurde barmherzig, er wurde demütig und er wollte zur Zeit oder Unzeit allen Menschen erzählen, dass ihm vergeben wurde, dass er die Gnade Gottes erlebt hat. Und aus dieser Dankbarkeit aus wollte er auch nach Rom gehen. Es war für ihn ein Muss, weil er, wie gesagt, ein Schuldner war. Er war es den Römern schuldig, ihnen das Evangelium zu predigen. Und so sind es letzten Endes auch wir. Auch wir sind Schuldner Jesu, weil er uns alles geschenkt hat. Wir haben so viel unermessliche Liebe von Gott erhalten. Jesus hat die ewige Herrlichkeit im Himmel verlassen und hat unter uns Menschen gewohnt. Und hat schließlich sein Leben als Lösegeld für viele gegeben. Jesus gab sein Leben hin für andere. Natürlich sind wir gerade in der heutigen Welt sehr viel auch Ablehnung, wo uns begegnet, wenn wir von Jesus erzählen. Das kann entmutigen. Das kann unter Umständen in gewissen Ländern auch gefährlich werden, wenn wir von Jesus erzählen. Aber ich denke, dass wir hier in der Schweiz uns nicht entmutigen lassen sollten, weil wir unsere Identität kennen. Wir sind Gottes Kinder. In Jesus sind wir Gottes Kinder. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich ein Schuldner bin. Und ich darf wissen und erfahren, dass Jesus und der Heilige Geist mir immer wieder die Kraft gibt, aufzustehen, wenn ich gefallen bin. Dass er uns immer wieder zurüstet, mit seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Und dass er uns auch gerade als freie evangelische Gemeinde Männedorf-Uetikon miteinander stärken und ermutigen will und zurüstet. Und wenn wir das wissen, und immer wieder auch erleben und vielleicht auch austauschen miteinander, dann dürfen wir als fröhliche Christenmenschen miteinander unterwegs sein und als fröhliche Christenmenschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht anderen begegnen und anderen von der Botschaft erzählen. Gemeinschaft pflegen miteinander, Gemeinschaft pflegen mit ihm. Amen. Wir werden beten miteinander. Lieber Herr, Jesus Christus, wir sind durch deinen Tod und deine Auferstehung in eine neue Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater gekommen. Wir bitten dich, dass die Gemeinschaft gerade jetzt auch durch den Heiligen Geist, wo du uns gegeben hast, immer tiefer werden darf. Wir danken dir, dass du auch uns hilft, die Gemeinschaft als Gemeinde da vor Ort darf wachsen und tiefer werden. Wir bitten dich, dass unser gemeinsames Unterwegssein darf Frucht tragen. Wir danken dir, dass du uns helfen willst, anderen Menschen zu begegnen, anderen Menschen von dir zu erzählen. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Mit jedem Einzelnen ganz persönlich, aber auch mit uns als freie evangelische Gemeinde Männedorf-Uetikon. Amen.